und betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dabei mit aller Ausdauer. Bittet für alle Heiligen und auch für mich, damit mir das rechte Wort gegeben wird, wenn ich rede und ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann. Als dessen Bote ich in Ketten liege, bittet, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Amen. Lieber Bernd.
Ja, ich darf euch auch wieder alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich für die Einladung. Vielen Dank. Ich habe gerade mal nachgesehen, dass ich, wenn ich das letzte Mal hier war, es war ja im Februar. Und ich meinte gerade, es wäre gestern gewesen. Ich mache nur deshalb, dass die Predigt nicht doppelt kommt. Aber ich denke, diese Predigt habe ich hier noch nicht gehalten. Es geht nämlich um ein sehr wichtiges Thema. Das Thema ist Gebet. Und das haben wir ja eben bei der Schriftlesung auch deutlich gehört, dass hier das Gebet im Zentrum steht. Jetzt kann man fragen, warum eigentlich Gebet? Gebetszeiten sind irgendwie immer angegriffen, also bei mir zumindest. Wenn man beten will, dann auf einmal klingelt es oder man ist zu müde. Also es geht mir zumindest, wenn man einen Arbeitstag hinter sich hat. Und ich denke, als ich fahre noch mal nach Frankfurt zum Einkaufen und da sind Kirchen auf, dann setzt man sich rein und auf einmal schlaf ich ein. Aber eigentlich wollte ich ja beten. Ja, also das Gebet, das ist immer eine angegriffene Sache. Und dann fragt man sich manchmal, na ja gut, dann ist das Gebet halt heute eben ausgefallen oder nur kurz gewesen. Warum eigentlich auch Gebet? Man könnte ja einige Fragen stellen, die einem dann vom Gebet auch wieder suspendieren, beurlauben. Das Erste, was einem so kommen kann beim Thema Gebet ist, Gott weiß doch eh alles. Also, dass das Thema Fürbitte, Herr, der so und so liegt im Krankenhaus, aber das weiß Gott doch schon längst. Er weiß nicht nur die Sachen, die wir beten, er weiß sie sogar viel besser. Also, warum eigentlich Gott Dinge sagen, die er doch schon weiß? Oder was einem auch als Gedanke kommen kann, mir zumindest kommt dieser Gedanke ab und zu mal, passiert nicht doch irgendwie alles so, wie es halt passiert? Hat das Gebet überhaupt eine Wirkung? Kann es sein, dass das, was wir Gebetserhörung nennen, nicht vielleicht ein Zufall ist oder andere Ursachen hat? Passiert nicht doch alles, man könnte es auch fromm ausdrücken, passiert nicht doch alles nach Gottes Willen letztlich? Und dann kann einem noch eine Person wie Immanuel Kant in die Quere kommen. Das ist einer der berühmtesten Philosophen überhaupt. Der hatte übrigens eine fromme Mutter. Selbst hat er nie eine Kirche betreten. Und er hat einmal in einer Schrift geschrieben, es ist doch kindisch zu meinen, wir könnten mit unseren Gebeten den Willen des höchsten Wesens irgendwie umstimmen. Und dann hat ein Schüler von Kant dann gesagt, das Kind betet, der Mann will. Ja, also das sind so Anfechtungen, die einem kommen können und dann ist man schnell geneigt zu sagen, ach, dann ist es ja nicht schlimm, wenn das Gebet halt eben heute mal kürzer war oder vielleicht ganz ausgefallen ist. Aber jetzt ist es mal so, dass in der Bibel das Gebet ja kein Nebenthema ist. Das Gebet ist ja nicht ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann, aber man kann es auch zur Not auch weglassen. Sondern Gebet spielt ja in der Bibel eine entscheidende Rolle. Ich erinnere nur, dass in der Mitte der Bibel ein Buch steht mit 120 Kapiteln. Das ist der sogenannte Psalter. Das sind 150 Gebete. Und zwar durch alle Höhen und Tiefen des Gebetslebens hindurch. Von der tiefsten, bittersten Klage bis hin zum größten Jubel und Lobpreis. Und dieser Psalter ist ja nicht nur eine Anleitung zum Gebet, den man lesen kann, sondern die Psalmen wollen ja gebetet werden. Und jetzt kommt der Paulus hier im Epheserbrief: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, damit ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Also das Gebet ist irgendwas, was alle Bereiche umfasst. Es kommt dreimal das Wort alle vor im Vers 18. Alle Zeit, alle Beharrlichkeit, alle Heiligen. Also alle Heiligen heißt alle Glaubensgeschwister. Also ist das Gebet nicht einfach nur so ein Nebenthema oder kindisch oder auch etwas, was man weglassen kann, sondern etwas, was im Zentrum des christlichen Glaubens, des Glaubens an Jesus steht. Und ich will mit euch drei Punkte teilen. Ich weiß, dass man noch viel, viel mehr dazu sagen könnte, aber drei Punkte, wenn die sitzen, dann ist das Ziel der Predigt erreicht. Denn das Ziel, was ich habe, ist nicht, dass wir jetzt rausgehen und sagen, wir haben mal eine schöne Predigt über das Gebet gehört, sondern dass wir rausgehen und sagen, ich möchte auch das Gebetsleben wieder an die Stelle setzen in meinem Leben, an der das Gebetsleben auch gebührt. Das erste ist nämlich, Gebet zieht uns in die Gemeinschaft mit Gott. Ich will euch darauf hinweisen, dass hier im Vers 18 steht, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und da ich nicht der Meinung bin, dass Paulus irgendwas geschrieben hat, nur dass wieder ein Wort geschrieben ist, sondern sich auch was dabei gedacht hat, ist dieses Wort im Geist etwas, was man nicht einfach überlesen kann. Einige Übersetzungen übersetzen mit im Heiligen Geist, aber es ist hier das Wort heilig nicht dabei. Es steht hier einfach nur im Geist. Jetzt kann man fragen, was ist hier eigentlich gemeint, wenn Paulus schreibt, betet im Geist? Und da gibt es eine interessante Stelle aus dem ersten Korintherbrief, wo Paulus das etwas näher ausführt mit dem Geist. In 1. Korinther 2, Vers 11. Uns hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist, das ist der Geist Gottes, erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz. Wir aber haben nicht empfangen der Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das heißt, hier sind zwei Arten von Geist. Einmal der Geist Gottes und einmal der Geist des Menschen. Und die sind nicht identisch. Unser Geist, man könnte auch sagen, was im Menschen, das Wissen, was im Menschen ist, unser Selbstbewusstsein, unser Denken, alles, was damit zu tun hat, auch unser Fühlen. Und der Geist Gottes sind zwei verschiedene Größen. Und wenn wir Christen werden, empfangen wir den Geist Gottes. Und dann geschieht das, was im 1. Korinther 3, Vers 16 steht. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr, jetzt haltet euch fest, Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Ihr seid der Tempel Gottes. Das heißt mit anderen Worten, der Tempel, der in Jerusalem stand, war ein Abbild und ein Vorbild auf den eigentlichen Tempel. Das ist die Gemeinde und in der Gemeinde jeder einzelne Christ ist der Tempel Gottes. Und mit dem Heiligen Geist zieht die Kraft Gottes und die Kraft seiner Auferstehung und neues Leben in uns ein. Lest mal die Geschichte von der Einweihung des Tempels unter dem König Salomo, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt. Und das ist ein Vorbild, ein schwaches Vorbild für das, was geschieht, wenn ein Herz sich für Jesus Christus öffnet. In Kolosser 2, Vers 13a, da steht: Und er hat euch, ihr Christen, mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden. Das heißt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, ist es wie eine Totenauferstehung. Es ist wie wenn jemand tot ist und zum Leben kommt, beziehungsweise die Totenauferweckungen in der Bibel sind Bilder für das zum Glauben kommen, vor allen Dingen die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. So tot wie der Lazarus war, er stinkt schon, der war 4 Tage tot, da war nicht mehr scheintot. So tot ist der Mensch in Sünde ohne Gott. Kann man ganz tolles Leben dabei führen. Da muss man nichts verbrochen haben. Und wenn der Heilige Geist in ein Leben kommt, dann kommt Licht, Freude, Leben ins Herz. Und so ist es so, dass der Heilige Geist uns in die Gemeinschaft mit Gott hineinzieht. Das heißt, wenn wir zum Glauben kommen, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Man könnte auch sagen, Frieden mit Gott. Vergebung der Sünden bedeutet ja nicht nur, dass die Schuld zugedeckt ist, sondern Vergebung der Sünden beinhaltet ja auch Versöhnung. Wir haben wieder Gemeinschaft mit Gott. So, und jetzt sind wir genau im Thema, was macht denn Gemeinschaft aus? Oder ich frage es mal andersrum, kann man sagen, ich habe Gemeinschaft und man kommuniziert überhaupt nicht? Ich würde mal sagen, wenn man nicht mehr miteinander redet, ist die Gemeinschaft aber zutiefst gestört. Und so ist Gebet nicht nur ein Einhersagen von irgendwelchen Anliegen, sondern Gebet ist die Pflege der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und deshalb gehört zum Gebet untrennbar auch das Bibellesen dazu und das Augenaufmachen, was redet Gott denn mit mir? Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Gott mit dir redet. Ich habe das schon oft erlebt. Nicht immer so, wie ich es gedacht hätte. Manchmal dachte ich, jetzt müsste eigentlich mal so ein Engel erscheinen und müsste dann mal genau die Weisung geben. Oder mal so eine akustische Stimme, wie es ja manche Christen, die sind ja ganz gut drauf in dieser Hinsicht. Ich erlebe es aber oft, dass Gott gerade in der Gebetszeit, wenn man noch Bibel liest, die Losung zum Beispiel, den Bibeltext, dann denke ich, das ist jetzt genau, jetzt darfst du nicht mehr das überhören. Jetzt macht er dir aber eine Sache ganz deutlich. Das kann ein Zuspruch sein, ich halte zu dir, ich stärke dich. Es kann aber auch ein Anspruch sein. Wie sieht es denn aus mit diesem und jenem Thema, dem Zehnten? Oh, kann das sein, dass der Herr mir was zu sagen hat? Also es ist keine Einbahnstraße. Es ist natürlich nicht so ein Gespräch, wie man das jetzt so hat auf der Straße, aber es ist ein Gespräch. Und je mehr man darin geübt ist, desto mehr hört man dann auch. Und durch das Hören verändert sich auch wieder das Gebet. Also das heißt, das Gebet ist Ausdruck unserer Beziehung mit Gott. Früher, also das war noch gar nicht so lange her, ich glaube in den 70er und 80er Jahren, da waren bei den Christen auf den Autos Aufkleber drauf. Auch bei den Öko-Bewegten waren Aufkleber drauf. Die Friedensbewegung, die hatten ihre Aufkleber. Und Christen hatten auch Aufkleber. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Und ein Aufkleber hieß: Lies die Bibel, bet jeden Tag. Und genau das ist es. Vielleicht müsste man das mal wieder beleben. Ich habe nur Christen gehört, die sagten, wenn ich die Aufkleber auf meinem Auto drauf mache, müsste ich ja meinen Fahrstil ändern. Ich hatte mal einen Aufkleber auf meine Aktentasche, das ist auch schon lange her. Und dann ist die U-Bahn mir gerade vor der Nase, da stand drauf, alles neu, wenn Jesus kommt. Und mir ist die U-Bahn weggefahren und ich habe laut geflucht auf die U-Bahn. Dann kam jemand zu mir und deutete auf den Aufkleber. Also okay, gut. Ja, also so ist das. Lies die Bibel, Bet jeden Tag. Hab eine Zeit, also bei mir ist es morgens, weil ich merke, morgens ist Kaffee, mache ich Kaffee und dann die sogenannte stille Zeit, nenn es wie du es willst, Bibel lese und Gebet. Und jetzt schreibt Paulus aber nicht nur morgens stille Zeit, sondern er sagt, bete doch alle Zeit. Jetzt ist die Frage, was ist damit jetzt gemeint, alle Zeit? Auch das ist weniger kompliziert, als es klingt. Man kann den ganzen Tag im Gebet durch den Tag gehen. Du musst nicht die Arbeit niederlegen, um zu beten. Und je mehr ich das mache, desto gesegneter wird auch der Alltag. Wenn man ein schwieriges Gespräch hat und dorthin geht, durch die Gänge läuft, das ist einem schon etwas mulmig, wird es eskalieren. Jesus, gib ein gutes Gespräch, sachlich, konstruktiv. Habe ich schon oft erlebt, dass es dann genau auch so war. Oder man fährt Auto hierher, kann man beten, man kann singen, das Radio ausmachen, das Gequatsche abstellen, beten, singen, während dem Auto fahren. Man kann sogar, während man an der Kasse am Supermarkt steht, anstatt sich zu ärgern, dass die Schlange wieder so lang ist, Gebetszeiten einlegen. Ich mache es nicht immer, aber wenn ich das tue, dann werde ich immer sehr beschenkt dadurch. Also betet alle Zeit, heißt, geh beten durch deinen Alltag. Und wenn du nachts wach wirst, kannst du auch beten. Besser als grübeln. Also Gebet zieht uns in die Gemeinschaft mit Gott. Das Zweite ist, und jetzt kommt etwas Ernstes, Gebet zieht uns nicht nur in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit Vater, Sohn und Heiligen Geist, sondern Gebet zieht uns auch weg vom Bösen. Es ist nämlich noch von anderen Geistern hier die Rede, nicht nur vom Geist des Menschen und vom Geist Gottes, sondern, wisst ihr, in welchem Zusammenhang dieser Bibeltext steht, der Predigttext? Darüber habe ich schon oft gepredigt, darüber noch nie. Es ist der Zusammenhang, die geistliche Waffenrüstung, wo Paulus offenbar einen römischen Legionär vor Augen hat, der ein Schild hat, ein Brustpanzer, ein Helm, ein Speer. Und ich habe mich immer gefragt, wie meint Paulus das mit der Waffenrüstung? Wie zieht man die denn dann an? Weil der Legionär hat ja seine Sachen. Aber was ist bei uns Christen jetzt diese Sache? Und mir ist aufgefallen, dass die geistliche Waffenrüstung ein Bild ist für das Gebet und das Bibellesen, das Wort Gottes. Also wir müssen nicht grübeln, was bedeutet denn die Waffenrüstung, sondern Paulus sagt, die Waffenrüstung ist ein Bild für das Gebet und das Bibellesen. Und in dieser Waffenrüstung kommt auch das Wort Geist vor, allerdings jetzt nicht im Zusammenhang mit Gott und den Menschen, sondern Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich den Herren in dieser Welt. Ja, wenn man die Nachrichten anmacht und fragt sich, warum ist das denn so? Die Herren dieser Welt, die können auch sehr fromm daherkommen, die in dieser Finsternis herrschen. Diese Welt ist eine Welt der Finsternis. Und jetzt kommt das mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also es gibt nicht nur den Geist Gottes und unseren Geist, sondern es gibt böse Geister. Und wenn wir hier im Westen nicht dran glauben, das macht denen gar nichts. Die sind trotzdem aktiv. Wir müssen uns auch nichts Lachhaftes darunter vorstellen, wie man es vielleicht im Mittelalter gemacht hat mit Teufelsgestalten. Es sind aber bösartige Mächte. Jesus sagt mal, die haben ein Ziel, zu lügen und zu morden. Und jetzt ist es so, dass diese bösartigen Mächte da sind und sie wollen nicht, dass wir in unsere Bestimmung, nämlich in die Beziehung mit dem lebendigen Gott hineinkommen. Deshalb ist die Waffenrüstung ist ja ein Kampfinstrument. Darum wird hier Paulus auch in dieser Hinsicht, nimmt Beispiele aus der römischen Legion. Denn es geht hier um einen geistlichen Kampf. Und dieser Kampf wird besonders in den Gedanken geführt. Das sind die Eingangszitate darin, ach, was brauchst du denn beten? Gott weiß doch alles, kannst die Zeit doch sparen. Es passiert doch eh, was passiert. Gebet hat doch keine Wirkung. Sollte Gott gesagt haben, betet alle Zeit? Ist doch Quatsch, das ist was für kleine Kinder und alte Omis. Aber der Mann will. Es geht besonders in die Gedanken hinein. Zweifel, Entmutigung, das kommt nicht vom Heiligen Geist. Ich lese keine Bibelstelle, wo es steht, dass der Heilige Geist uns entmutigt. Ja, manchmal rüttelt er uns wach und macht uns ein paar Sachen klar, die wir nicht gern hören, aber es ist kein Geist der Entmutigung. Wir haben empfangen einen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ja, da kommen Gedanken der Entmutigung, der Minderwertigkeit, der Ängste, die Sorgen, Geister plagen uns, wie wird es weitergehen, wie wird die Zukunft sein, wie werden unsere Heizkosten bezahlt und so weiter und so fort. Und deshalb ist Gebet auch immer ein Kampf. Im Namen Jesu, ich bete jetzt im Namen Jesu und ich sage ihm sein Wort vor, sorgt euch nichts, auch nicht um die Rechnungen. Ich habe schon so oft erlebt, dass ich nicht Rechnungen bezahlen konnte und dann kam von ganz, manchmal auf wunderbare Weise, kam das Geld. Hat mir gestern jemand erzählt, übrigens soll ich einen schönen Gruß von Pol sagen, Mario und Ursula, die haben gearbeitet in der Druckerei, also schon lange her, in der Hügelstraße. Und die sagten, wir hatten auch oft knapp mit der Versorgung, aber es kam immer zur rechten Zeit, kam das, was wir gebraucht haben. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, also solche Sachen, die gibt es, bösartige Mächte, die uns das Vertrauen in das Wort Gottes untergraben wollen. Und deshalb ist Gebet so wichtig, dass wir wegkommen davon und dass wir uns wieder dem öffnen, der unsere Gedanken füllt mit Freude, mit Frieden, mit Zuversicht. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben, spricht der Herr. Und das Letzte, auch wichtig. Also Gebet zieht uns hin in die Gemeinschaft mit Gott. Gebet zieht uns weg von bösartigen Mächten, die gerade in unseren Gedanken wüten. Und jetzt kommt das Letzte. Warum eigentlich Fürbitte tun, wenn Gott doch eh alles weiß? Das stimmt, Gott weiß alles. Und wir brauchen natürlich Gott nicht zu erzählen, wer im Krankenhaus ist. Aber die Fürbitte ist uns aufgetragen, nicht weil wir Gott belehren müssten oder Jesus nicht weiß, was los ist, sondern weil die Fürbitte die Gemeinde vereinigt. Es ist wegen uns, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir uns gegenseitig im Gebet vor Gott und vor seinen Thron bringen. Ich will euch noch mal in den Predigttext reinführen. Wisst ihr, wo Paulus war, als er den Brief geschrieben hat? Der stand nicht auf einer schönen Kanzel. Der war auch nicht in seinem Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee. Der sitzt im Gefängnis. Und das war kein Spaß. Er ist ja wahrscheinlich auch dann aus dieser Gefangenschaft nicht mehr lebend herausgekommen. Es gibt gute Überlieferungen, die sagen, dass Paulus dann in Rom auch den Märtyrertod gestorben ist. Paulus sitzt im Gefängnis. Und jetzt könnte man denken, ach, der Apostel Paulus, der ist doch ein anderes Kaliber als wir. Der ist doch jetzt voller Glaubensmut und evangelisiert sofort. Nein, er sagt hier zweimal das Wort Freimut. Und das Freimut heißt, man ist in der ängstlichen Situation, man hat Angst oder Hemmungen und jetzt auf einmal gibt es eine Freiheit, dann das doch zu tun. Also Paulus war offenbar angewiesen auf das Gebet der Gemeinde, dass er im Gefängnis den Mitgefangenen, aber auch den Gefängniswärtern und allen, die da zugange sind, das Evangelium verkündigt. Paulus sagt nicht, ich bin der tolle Apostel, für mich braucht ihr nicht beten. Nein, betet für mich, ich brauche euer Gebet und ich freue mich, wenn ihr für mich betet. Gebet lässt uns Anteil nehmen. Ein jeder trage des anderen Last. Und das hängt auch mit dem, und vor allem auch mit dem Gebet zusammen. Und jetzt kommt das bisschen Praktische, wo ich eigentlich gerne möchte, dass wir auch da mal nachdenken und auch das tun. Ich meine, wir teilen zu wenig Anliegen. Oder man könnte es ein bisschen mehr noch tun. Neulich bekam ich eine E-Mail, und da stand drin: Danke für die Gebete, mir geht's wieder besser, die OP ist gut überstanden. Herzliche Grüße, so und so. Ich wusste davon gar nichts. Wäre schön, wenn man gewusst hätte, da wird jemand operiert, dann könnte man dafür beten. Ich weiß, dass nicht jedes Anliegen geeignet ist, öffentlich verkündigt zu werden. Also wenn jemand Eheprobleme hat, dann ist es gut, wenn du ein, zwei Leute hast, mit denen du reden kannst. Und da weißt du auch, das wird beim nächsten Kaffeeklatsch in der Gemeinde nicht weiter erzählt. Aber es gibt viele Anliegen, die sind nicht so persönlich, dass man sie nicht teilen könnte. Und ich habe immer gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel jetzt vor dem Sommer hatten wir eine schwierige Klassenfahrt. Die lag mir sehr im Magen. Und ich habe dann in der Gemeinde in Bruchköbel um Fürbitte gebeten. Die haben mir auch zugesichert, wir beten. Und ich habe das so erlebt. Nicht, dass es problemlos ging, sondern dass in den ganzen Trubel und Alkohol und was da halt mit so 16-Jährigen alles passiert, ich habe Dinge erlebt. Also nicht so, dass es keine Probleme gab, sondern dass es in den Problemen auf einmal weiterging und Lösungen da waren, die man vorher gar nicht. Wir haben ja noch eine Minute, darf ich noch erzählen. Da waren 40 junge Leute hinter mir, alle so 16 rum. Das ist ein herrliches Alter. Alle haben gemault, tolle Klassenfahrt, alles gut, ironisch, ja, alles toll organisiert. Wir sind ein bisschen rumgetapst am Strand. Wir wollten eine Wattwanderung in Cuxhaven machen. Und dann war der andere Lehrer, der die ganzen Papiere hatte, der war irgendwie unauffindbar. Und ich hatte die ganzen Leute hinter mir, alle waren schlecht gelaunt und gemault. Bei manchen hatte ich den Eindruck, da gab es auch schon alkoholischen Einfluss oder sonstige Dinge. Und dann gingen wir runter zum Strand. Ich dachte, die verteilen sich jetzt. Und dann war eine Wärterin, kostet pro Person 3,50 Euro. Ja, was ist das jetzt, 3,50 Euro? Wir haben doch die Wattwanderung gebucht. Und dann war hinten das Geschrei, vorne es geht nicht weiter, ich hatte kein Geld dabei. Und dann zu beten und zu wissen, da ist eine Gemeinde, die betet. Auf einmal tauchte der andere Kollege wieder auf und er sagte, wir sind hier an der falschen Stelle, wir müssen noch 100 Meter weiter nach vorne. Dann gingen wir dahin, da hat sich alles geklärt. Wir hatten sogar Spiele waren da und Sachen, die man machen konnte. Also das meine ich damit, dass wir in solchen Situationen die Führung Gottes erleben. Und deshalb teilt doch Anliegen. Es muss ja nicht eine große Sache sein, wenn jemand einen Arzttermin hat, eine Operation, ein schwieriges Gespräch. Und dann können wir auch dafür beten. Also, das war heute Abend eine Predigt, die etwas Mut machen soll, am Gebet dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wenn es mal nicht geklappt hat, weiterzumachen. Gebet zieht uns in die Gemeinschaft mit Gott, zieht uns weg zum Bösen und lässt uns zusammen wachsen. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, der erhört ein ernstes Gebet. Gott segne uns. Amen. Jetzt wollen wir ein wunderbares Lied. Ich habe mir die Lieder heute selber raussuchen dürfen. Und das eine, das ist auch nun aufwärts froh den Blick gewandt, ist von einem Mann, der hat vor ungefähr 350 Jahren gelebt, August Hermann Francke. Der hat ein riesen Waisenhaus, dann eine Schule mit modernster Ausrüstung. Der preußische König war zu ihm zu besuchen, war begeistert. Und der hat auch sehr, sehr viel, er hat gesagt, ohne Gebet könnte ich das keinen Tag durchstehen, was hier los ist. Und der hat ein wunderbares Lied geschrieben, das positiv ist und es heißt nun aufwärts, froh den Blick gewandt und es ist die Nummer 400.